Wir schauen uns heute wieder ein Kapitel an aus dem Alten Testament. Und zwar habe ich ihn rausgesucht für heute, Jesaja Kapitel 50. Wir haben hier in äußerst komprimierter Form die gesamte Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen, gegliedert in drei Abschnitte. Zuerst die Zeit vor Jesus, der alte Bund. Mittendrin im Zentrum die drei Jahre, wo Jesus später öffentlich aufgetreten ist. Und last but not least die Konsequenzen, die sich von Jesus her ergeben. Starten wir mit den ersten drei Verse, wenn wir sie dann einblenden können. So spricht der Herr: Wo ist denn der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Oder wer ist es von meinen Gläubigern, dem ich euch verkauft hätte? Siehe, eurer Sünden wegen seid ihr verkauft, und wegen eurer Verbrechen ist eure Mutter entlassen. Warum bin ich gekommen und kein Mensch war da, habe gerufen und niemand antwortete? Ist meine Hand etwa zu kurz zur Erlösung? Oder ist in mir keine Kraft, um zu erretten? Siehe, durch mein Drohen drohe ich das Meer aus, mache Ströme zu einer Wüste. Es stinken ihre Fische, weil kein Wasser da ist, und sie vor Durst sterben. Ich kleide die Himmel in Trauerschwärze und lege ihnen Sacktuch als Kleidung an. Jesaja beschreibt hier die Situation Israels so um das Jahr 700 vor Christus. Ähnliches hätte man aber auch schreiben können 500 Jahre vorher und 500 Jahre nachher. Die gesamte Zeit des Alten Bundes, vom Bundesschluss am Berg Sinai bis zu Johannes dem Täufer, war, abgesehen von ein paar kleinen Lichtblicken, ein einziges Fiasko. Wenn man berücksichtigt, dass Israel doch Gottes auserwähltes Volk war, dann war das so, und zwar geistlich, politisch und auch wirtschaftlich. Ich rekapituliere kurz die Zeit der Richter, die Zeit der Könige mit der Teilung des Reiches, dann die Zeit der babylonischen Gefangenschaft, die Zeit unter den Persern, unter den Griechen, unter den Römern. Wir hören schon raus, das Unter. Die Schuld, sagt Gott hier durch Jesaja, liegt nicht bei mir, sondern allein bei euch. Nicht ich habe euch entlassen, sondern ihr habt mich verlassen. Wenn ihr es anders seht, dann zeigt mir doch den Scheidebrief. Vers 1. Der Scheidebrief war ein im Gesetz des Mose vorgesehenes Dokument, mit dem ein Mann seine Frau entlassen konnte, falls er im Lauf der Zeit Dinge ihr entdeckt hatte an ihr, die er am Anfang noch nicht so gesehen hat. Und Gott hat diese Erlaubnis einfach gegeben, um Schlimmeres zu vermeiden und damit die Frau etwas Offizielles zumindest in der Hand hatte. Nein, sagt Gott, ich habe mich nicht von euch geschieden. Ich bin euch sogar nachgegangen und habe euch gerufen, aber ihr wolltet nicht hören. Abgesehen von der Schwerhörigkeit Israels hat es aber noch einen anderen Grund gegeben für dieses Scheitern dieses Ehebundes. Und das war der Bund selbst, wie er beschaffen war. Der alte Bund war für ein Gedeihen der Beziehung zwischen Gott und den Menschen total ungeeignet. Das erfahren wir allerdings erst im Nachhinein aus dem Neuen Testament. Gott hat nicht gesagt, jetzt schließe ich mit euch einen Bund, der kann unmöglich funktionieren, aber im Nachhinein erfahren wir das. Hebräer 8, Vers 7: Hätte der erste Bund keine Mängel gehabt, wäre es nicht nötig gewesen, ihn durch einen zweiten zu ersetzen. Punkt. Der größte Mangel dieses Bundes bestand sicherlich darin, dass er die menschliche Kraft überfordert hat. Er war zwar in der Theorie mit großen Segnungen verbunden, ich lese vor aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 28, da steht: Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Man muss aber auch den Vers davor lesen. Da steht: Verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote dieses Gesetzes beachtet und befolgt. Das ganze Volk soll antworten: So soll es sein. Also wer nur ein einziges Gebot bricht, der ist verflucht. Dass der ganze Bund, das Ganze nicht auf intime Nähe, wie wir es vielleicht heute kennen, ausgelegt sein würde, sondern auf Distanz, das erfuhr das Volk schon bei der ersten Begegnung mit Gott am Berg Sinai. Es heißt da im 2. Mose 19: Darum ziehe eine Grenze rings um das Volk und sage: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Fiel jetzt jemand in Sünde und so war es damit unter dem Fluch Gottes, so bestand zwar die Möglichkeit, ein Opfer darzubringen. Ich lese auch das vor aus dem 3. Buch Mose, Kapitel 4. Und wenn jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt, indem er eines von dem tut, was der Herr zu tun verboten hat, und schuldig wird, und seine Sünde, die er begangen hat, wird ihm zu Bewusstsein gebracht, dann soll er eine Opfergabe bringen, eine weibliche Ziege ohne Fehler für seine Sünde, die er begangen hat. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und das Sündopfer am Ort des Brandopfers schlachten. Nun wissen wir aber aus dem Hebräerbrief, dass das Blut von Stieren und Böcken niemals Kraft hatte, Sünden wegzunehmen. Der Zweck der Schlachtung dieser unschuldigen Tiere bestand einzig und allein darin, die Konsequenzen der Sünde für immer wieder aufs Neue in Erinnerung zu rufen. Vergleichen wir jetzt im Gegensatz dazu, damit wir das besser einordnen können, mit dem zweiten Bund, mit dem Neuen, mit dem Besseren, der die Bedürfnisse von uns armen Sündern jetzt wirklich zu 100% stillt. Er passt wie ein auf Maß gemachter Anzug, der jede Unregelmäßigkeit am Körper berücksichtigt. Als Jesus kam, kamen die Menschen auch in Kontakt mit Gott. Diesmal aber ließ er sich anschauen und betasten, sagt die Bibel. Und er hat uns nicht unter einen Fluch gestellt, sondern er hat uns vom Fluch erlöst, heißt es im Galaterbrief. Ich lese vor. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also weil Jesus für uns am Holz gehangen hat, dürfen wir leben ohne Fluch, sondern mit einem guten Gewissen, jeden Tag. Petrus sagt in seinem ersten Brief, die Taufe, die konnte unser sündhaftes Fleisch nicht reinwaschen. Also das geht nicht. Der Prophet Jeremia gebraucht man den Vergleich mit einem Leopard, der wird seine Flecken auch unmöglich los. Wir bitten aber, sagt Petrus in der Taufe, Gott um ein gutes Gewissen. Und der gibt es uns. Und wenn uns später etwas unterläuft, was uns wieder belastet, dann bekennen wir die Sünde und Gott ist treu und gerecht und vergibt sie uns. Sehen wir den Unterschied? All das hat der Israelit nicht gekannt. Seien wir deshalb barmherzig, wenn wir die Fehler der Menschen unter dem alten Bund kommentieren. Denn Gott wird bei ihnen einen anderen Maßstab anlegen als bei uns. Ja, wenn das so ist, wieso hat Gott dann diesen unmenschlichen, muss man sagen, Bund überhaupt jemals eingeführt? Hat ja er gewollt, nicht das Volk Israel. Dem Volk ist es vorher gut gegangen. Wieso nicht gleich der neue Bund, der bessere? Auch das erfahren wir wieder erst aus dem Neuen Testament. Weil Gott es für nötig erachtet hat, wegen der Neigung des Menschen zur Selbstgerechtigkeit, zur Selbstrechtfertigung, zuerst den Beweis zu erbringen, dass niemand es schafft, aus eigener Kraft ein Leben zu führen, das dann auch reicht. Und Paulus sagt nach 1500 Jahren Feldtest, Prova sul campo, durch Israel ist der Beweis jetzt erbracht. Er schreibt in Römer 3, Vers 20, durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Und Galater 3, Vers 24, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister, Paidagogos, also der Pädagoge ist streng gewesen früher, ist unser Zuchtmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden und nicht aus Werken. Soweit zum alten Bund. Haben wir jetzt einen Szenenwechsel, gehen wir zurück zu Jesaja. Nachdem Jesaja in Vers 3 den schwarzen Himmel gesehen hat, hört er jetzt die Stimme Jesu. Ich lese die Verse 4 bis 9. Ich sage dir jeweils, wenn es weitergeht. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich. Ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Wort, das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Aber der Herr, hilf mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden, darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist, der mir Recht schafft. Wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Lass uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Er trete her zu mir. Siehe, der Herr, hilf mir. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Jesus hört hier in gekürzter Form die Worte Jesu, die wir kennen aus dem Matthäus-Evangelium. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Hören wir uns diese Worte an zur Gänze. Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Wir müssen ein bisschen zurückgehen. Ich sage jeweils, wenn es weitergeht. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wieso gebraucht Jesus hier die beiden Begriffe Joch und Last? Einfach so? Oder bezieht er sich auf etwas, was die Menschen damals sehr, sehr gut kannten? Zwei Dinge haben den Menschen, den gottesfürchtigen Menschen, muss man sagen, wer Gott nicht fürchtet, der hat keine Probleme, aber zwei Dinge haben den Menschen damals die Ruhe geraubt. Also wie ich es eben versucht habe zu erklären, ist das das Gesetz gewesen, das Gesetz unter den Vorschriften, die Mose gegeben hatte. Das Leben darunter war sehr mühsam. Das heißt, in der Apostelgeschichte, später hat man dieses Gesetz wieder einführen wollen. Lest das Apostelgeschichte 15. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, man muss diese Menschen verstehen, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. So sind sie ja aufgewachsen, muss man verstehen. Hören wir uns die Antwort an, die Petrus ihnen gibt. Er sagt in Vers 10, was versucht ihr Gott? Ein Joch, da haben wir dieses Wort, auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Auf diesem Joch, das meint Jesus hier, als wäre das nicht Plage genug, befand sich zusätzlich noch eine schwere Last. Das waren die Gebote der Pharisäer und der Schriftgelehrten, die haben diese sich zusätzlich ausgedacht für das Volk, nicht für sich selbst. Das heißt in Matthäus 23, rechnet der Herr ab mit diesen Herrschaften. Er sagt da, Vers 4, sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen, sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Dies waren die zwei Sachen, die die Menschen damals fertig gemacht haben. Und in diese Situation hinein tritt jetzt Jesus auf und sagt, kommt her zu mir, ihr, die euch abmüht. Ihr euch abmühten heißt es eigentlich. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Bei mir werdet ihr zwar auch unter einem Joch sein, aber das reicht nicht. Und unter einer Last, aber die ist leicht. Ich denke, es war kein Wunder, dass die Menschen, Jesus war ja glaubwürdig, alle zu ihm rübergelaufen sind. Alle, viele. Paulus, der Jurist, definiert die neue Situation, die sich jetzt von Gott her ergibt, für einen jeden, der Gottes Willen tun will, in 1. Korinther 9 so. Ich bin nicht mehr unter dem Gesetz des Mose. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt ohne Gesetz bin, also tue und lasse, was ich will. Ich bin jetzt unter dem Gesetz Christi. Das Gesetz des Mose stand, ich rede bewusst in der Vergangenheitsform, im 2., 3., 4. und 5. Buch Mose. Das Gesetz Christi steht in den Evangelien und in den Briefen der Apostel. Vers 5. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Also zur Zunge eines Jüngers, die den Menschen was Wohltuendes sagt, gehört das Ohr eines Jüngers. Und Jesus hat sich jeden Morgen, morgen für morgen heißt hier in Vers 4, seine Anweisungen geholt für den kommenden Tag. Aber jetzt in Vers 5 bekommt er einen Auftrag, der ist schwer. So schwer, dass der Herr hier zweimal betont, dass er ihn trotzdem angenommen hat. Er sagt, ich bin nicht widerspenstig gewesen, ich bin nicht zurückgewichen. Vers 6. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Wenn ich die Leidensgeschichte Jesu lese, dann erschüttert mich immer wieder, was die Menschen sich alles haben einfallen lassen, um ihn zu demütigen und zu quälen. Zusätzlich zur Kreuzigung haben sie ihn, hier steht noch ein Teil davon, gegeißelt, sie haben ihm die Barthaare ausgerissen, sie haben auf alle menschlich möglichen Arten ihn verspottet und ihre Späße mit ihm getrieben. Ich lese ein paar Verse voraus, 26, Matthäus 26. Dann spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihm mit Fäusten. Einige aber schlugen ihm ins Gesicht und sprachen, Weissage uns Christus, wer ist es, der dich schlug? Sie haben ihm wahrscheinlich die Augen zugebunden. Kennt das Spiel, er bindet die Augen zu. Jetzt rot mal. Die Evangelium schildern uns diese Dinge mit großer Zurückhaltung. Ihnen liegt überhaupt nichts daran, die Leser jetzt emotional aufzubeizen. Wir wissen aber aus einer Stelle im Hebräerbrief, dass Jesus laut geschrien hat und geweint. Aber der Herr, Herr, hilf mir. Das lassen wir jetzt aus. Der Herr, Herr, hilf mir, darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist, der mir Recht schafft, wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Lasst uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Er trete her zu mir. Jesus hat genau gewusst, was ihn erwartet, als er das letzte Mal nach Jerusalem ging. Er hat aber auch aus der Schrift genau gekannt, das was Petrus später nennt, die Herrlichkeiten danach. Ich lese das Kapitel 52 von Jesaja, ein paar Verse. Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie viele sich über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen und sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen, über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört haben, werden sie wahrnehmen. Weil er darauf vertraute, hat er sein Gesicht gemacht, hart wie Kieselstein. Also äußerste Entschlossenheit, sich nicht abbringen zu lassen. Weil er gewusst hatte, in einer Sache, heißt es mal beim Prediger, zählt nicht der Anfang, sondern das Ende. Vers 9. Siehe, der Herr, Herr, hilf mir. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Als es darum ging, Jesus schuldig oder eigentlich heißt gottlos zu erklären, da war doch eine starke Allianz. Die Pharisäer haben sie einmal gekannt mit den Sadduzäern. Und Herodes, der vorher in Feindschaft war mit Pilatus, heißt es bei Lukas, die beiden sind an dem Tag Freunde geworden. Und auf einmal ganz große Teile des Volkes haben sich dieser heiligen Entrüstung angeschlossen. Der eine hat den anderen stark gemacht und dann war er schließlich weg. Sie haben sich alle verzockt. Gott hat Jesus aus den Toten auferweckt und sich damit zu ihm bekannt. Auf einmal war er wieder da. Und jetzt hat jeder müssen schauen, wie er mit dieser neuen Situation jetzt fertig wird. Gott hat der Generation damals noch ein paar Jahrzehnte Zeit gegeben. Sicher auch, um der neuen Gemeinde Zeit zu geben, sich zu entfalten, hat er noch ein paar Jahrzehnte dazu gegeben. Aber im Jahre 70 und interessanterweise, genau am Tag des Passafestes, ist plötzlich der römische Feldherr Titus vor Jerusalem gewesen und hat angefangen, die Stadt zu belagern. Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der Titus begleitet hat, und der war ja selber früher jüdischer Militärkommandeur in Galiläa, schreibt, dass sich zum Fest ca. 3 Millionen Menschen in der Stadt eingefunden hatten. Die Zahl der Toten nach ein paar Monaten Kampf, Römer inbegriffen, gibt er an mit 1.100.000. 97.000 Juden sind in die Gefangenschaft nach Rom gegangen. Wenn man heute hinfährt nach Rom, ist da der Titusbogen auf dem Forum Romanum und der erinnert heute noch daran. Und wir wissen, dass es bis 1948 keinen Staat Israel mehr gegeben hat auf der Landkarte. Wenn die Motte einmal anfängt zu fressen, dann schaut es schlecht aus für das Kleid. Gehen wir zurück zu unserem Kapitel. Die Konsequenz, die sich ergibt aus dem, was ich bis jetzt gesagt habe, aus den Versen 1 bis 9, steht in Vers 10. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört? Wer in Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz scheint, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Dieser Vers zwingt jetzt zur Entscheidung. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört? Wer Gott fürchtet, was das bedeutet, habe ich das letzte Mal versucht zu erklären, und wer bereit ist, auf seinen Knecht Jesus zu hören, der sage, hier bin ich. Entscheidung. Wer in Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz scheint, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Das ist eine Aufforderung, zu glauben, zu vertrauen. Im Hebräerbrief heißt es, in Kapitel 11, ohne Glaube aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, ein Überzeugtsein dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Durch Glauben, an das, was geschrieben steht, haben wir gehört in Vers 8, konnte Jesus sagen, wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Lasst uns zusammen hintreten. Und wenn wir glauben, können wir das Gleiche sagen. Sagt Paulus in Römer 8. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben ist. Ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Also die Reaktion nach Jesus muss sein, sagen, hier bin ich und ich glaube. Jetzt ist aber der Glaube, sagt Paulus im 2. Thessaloniker, nicht jedermanns Sache. Aber auch für den, der nicht glaubt, ist ein Vers da, das ist der letzte Vers. Es heißt in Vers 11, siehe ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet, mit Brandpfeilen euch rüstet. Lauft hinein in die Glut eures Feuers und in die Brandpfeile, die ihr angesteckt habt. Von meiner Hand geschieht euch das, in Qualen sollt ihr da liegen. Dazu ein paralleler Vers aus dem Hebräerbrief. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort, also am Berg Sinai, fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Brandpfeile sind Argumente. Manche schießen diese Pfeile ab, gerichtet auf Jesus und auf die Bibel, sie zünden ein Feuerrohr damit. Die meisten allerdings benutzen diese Brandpfeile nur zur persönlichen Verteidigung. Sie haben mit Gott einen einseitigen Nicht-Angriffspakt abgeschlossen. Ich tue dir nichts, du tust mir auch nichts. Wenn du mir aber zu nahe kommst, dann habe ich in meinem Gürtel ein paar gute Schussmunition drin, ein paar gute Argumente. Aber von mir hast du deine Ruhe. Ich lasse den Herrgott ein gutes Männlein sein, heißt es bei uns. Früher hat es zumindest. Ich lasse nur kurz Mandel sein. Aber dieser, die läuft nicht. Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen. Ich komme zum Schluss. Ich habe mir die Frage gestellt, ja, was glauben heute eigentlich der Durchschnitts-Südtiroler? Den gibt es natürlich nicht in der Form, aber es ist schon gut, wenn wir uns diese Frage stellen. Wir leben ja nicht im luftleeren Raum. Jeder, der Marketing betreibt, untersucht, wie seine Kundschaft tickt. Er arbeitet nicht einfach drauf los. Auch wir sollten uns dafür interessieren, wenn wir das Evangelium vertreten, was die Menschen um uns herum sich eigentlich erwarten, wenn sie sterben. Ich lese in der Tageszeitung immer die Todesanzeige. Ich weiß nicht, ob ihr sie lest, aber herrlich. Sich immer wieder zu wundern, dass man noch da ist und dankbar dafür zu sein. Gestern habe ich gedacht, jetzt schaust du mal die letzten 100 Anzeigen. Wir kriegen immer Tage nachher die, von der Nachbarin die Tageszeitungen. Schaust du die letzten 100 Anzeigen an? Genau. Und ich habe festgestellt, da steht unter diesen 100 genau 90 Mal der Satz: Den Seelenrosenkranz beten wir, wenn alle gebetet werden. Dahinter steckt jene Vorstellung, an die wir uns vielleicht nicht mehr erinnern, was schon so lange her ist, aber ich denke, wo wir auch ein bisschen jemals dran gehabt haben. Im Laufe der Jahrhunderte ist an diese radikale Lehre, die wir da drin haben von Jesus, mit seinen zwei Wege, seine zwei Ziele, folgende Überlegung getreten. Ich zitiere jetzt ein Dokument. Die meisten Menschen sind bei ihrem Tod weder gut genug für das ewige Leben, aber auch nicht schlecht genug für die ewige Verdammnis. Also in den Himmel kommen nur Heilige, und wie oft jemand heilig gesprochen wird, wissen wir, also die Chance ist plus minus, weiß nicht, und in die Hölle kommen nur Todsünder. Also wenn jemand in der Todsünde stirbt, und die Todsünden, die haben wir sie rausgesucht, heißen Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. Also wenn du darin stirbst natürlich, dann ist nichts mehr. Du musst schon vorher diese Sachen loswerden. Weil es so ist, dass der Mensch für den Himmel reicht es nicht, ist die Seele nicht bereit noch, für die Hölle ist er zu gut, muss es einen dritten Ort geben, an dem fast alle Menschen landen, um dort für eine bestimmte Zeit geläutert zu werden. Das heißt, in einem von ein paar tausend Artikeln im Katechismus, wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, und dafür hat Jesus gesorgt. Er hat unsere Schuld hat er weggenommen. Aber die Strafe müssen wir selber tragen. Aber noch nicht vollständig geläutert ist, ist zwar seines ewigen Heils sicher, macht aber nach dem Tod eine Läuterung durch. Und die, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die Freude des Himmels einzugehen. Alles, was der Mensch nicht gesöhnt hat, in dieser Welt durch Leiden, Not und Mühsal, insbesondere durch den Tod, muss abgebüßt werden in der künftigen Welt. Die Dauer dieses Abbüßens, bevor man dann in den Himmel kommt, Gott wartet, bis die Seele so attraktiv wird, so geläutert, dass er sagt, so, jetzt kannst du kommen, kann verkürzt werden durch Menschen, die hier für dich beten, die Ablässe dir zukommen lassen oder ähnliche Dinge. Und jetzt niemand hast, vielleicht der Penner unter der Bank, unter der Burg drin, hast du einen Berg kaputt. Selber alles absetzen. Die meisten Menschen interessieren diese Gedanken, diese komplizierten Gedankengänge und der logischen Beweisführungen heute eigentlich kaum noch. Trotzdem, dass es was geben könnte, mit den Leuten spricht, können sich viele vorstellen. Es gibt was. Aber wenn ich schon trotzdem ins Wege gefeuert komme, bin ja Maler, schau mal, ob es überhaupt so weit ist. Umgebracht habe ich niemand. Mal schauen. Geschwister, wenn das wahr ist, was da drinnen steht, und das ungefähr das wiedergibt, was draußen die Menschen um uns herum glauben, dann haben wir ein riesiges Problem. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir möchten beten für die Menschen um uns herum, dass sie dir erkennen, du hast gesagt, kommt her zu mir. Herr, Menschen machen sich ihre Gedanken über dich oder kopieren das, was andere sich für sie ausgedacht haben. Ja, wir würden bitten, einfach für unsere Menschen, die wir kennen um uns herum, Herr, dass wir ihnen Zeugnis sein von dem, Herr, was wir sein sollen. Und Herr, dass wir die rechten Worte finden, Herr, um sie zum Nachdenken zu bringen über die, Herr, und so. Hilf uns bitte dabei, Herr Jesus.